Vor ein paar Wochen war Alexander Diepold schon einmal bei mir zu Gast. Vielleicht erinnern Sie sich, ein Kind kommt ins Heim, dann 2 Jahre zu seiner Mutter, wieder in ein anderes Heim, in eine weitere Bildungseinrichtung und wird Bayerns jüngster Heimleiter, weil er selbst in eine Wohngruppe mit eingezogen ist. Ohne Ausbildung, nur mit Herz und Verstand und viel Erfahrung als Selbstbetroffener. Dann gründet er weitere Einrichtungen für sogenannte schwer erziehbare Jugendliche und dann erfährt er, dass er Sinto ist. Das ist die Einzahl von Sinti und er erfährt das von einer alten Frau, die seine Mutter kannte. Und genau an dem Punkt der Geschichte machen wir heute weiter, denn diese Begegnung hat das Leben von Alexander Diepold noch einmal komplett umgekrempelt. Ich denke, wir müssen das Ende unseres ersten Gesprächs noch einmal zusammenfassen. Alexander Diepold hatte gerade eine Einrichtung für sogenannte schwer erziehbare Jugendliche aufgemacht. Da waren 2 Sinti-Jugendliche, an die niemand rangekommen ist, aber bei ihnen haben die sich geöffnet. Über diese beiden sind sie in Kontakt mit Sinti-Familien gekommen und die haben irgendwann gesagt, du bist einer von uns. Und es stellte sich heraus, dass es stimmte. Wie war das dann für sie? Ich meine, sie waren bisher ein Heimkind, einer der seine Wurzeln so ein bisschen kennt, weil er seine Mutter kennt. Den Vater haben sie nicht kennengelernt. Also einfach allein auf der Welt eigentlich und sich immer Und jetzt sind sie plötzlich, wie haben sie das empfunden, Mitglied einer Gruppe oder was hat das mit ihnen gemacht?
Also zuerst einmal war ich gar nicht begeistert. Dadurch, dass viele Familien an mir dran waren und mich viele auch gebeten haben, geht doch bitte mit zum Amt oder wir haben das Problem oder viele Analphabeten auch dabei waren. Mir sind viele sehr prekäre Lebenssituationen begegnet. Und ich war ja dann mit auf den Ämtern und habe ja nur die Begleitung gemacht. Ich hatte ja keine Funktion jetzt in dem Sinne, sondern habe das halt begleitet und habe dann Situationen erlebt von Sachbearbeitern aus dem Verwaltungsbereich. Die Art und Weise, wie die mit den Leuten gesprochen hatten, so, dann hätten sie halt endlich mal was Gescheites gelernt, dann müssten es uns nicht hier auf der Tasche liegen. Immer die Zigeuner, die einfach nichts tun wollen und die einfach arbeitsfaul sind. Und dann kommen sie und dann bringen sie das nächste Kind auf die Welt, damit sie weiter Sozialhilfe beziehen können. Also solche Zusammenhänge sind hergestellt worden und typisch Zigeuner. Das war für mich also immer harte. Wie sprechen sie mit den Menschen hier? Und dann plötzlich selbst zu der Gruppe dazuzugehören. Aber die Art und Weise dieser Form der Diskriminierung hat mich wahnsinnig beschäftigt. Und ich habe das auch den Leuten gesagt, ich sage, Leute, ihr werdet vor mir ja schon diskriminiert, hier im Amt. Wie wird ein Amt darauf reagieren, wenn die hören, ach, das ist ja einer von denen.
Da hatten sie Angst um ihr Standing.
Dann wird mir meine Profession möglicherweise aberkannt. Weil ein Studierter sind so, wo gibt es denn sowas?
Tatsächlich hatten Sie diese Ängste?
Diese Ängste,
ja. Da haben Sie ja selber einen Haufen Vorurteile gehabt.
Ja, aber das ist mit aufgebaut worden von dem, was ich erlebt habe.
Okay, ja.
Ja. Also für mich war so, bin ich dann noch anerkannte professionelle Hilfe, wenn ich mich oute?
Mich oute, das klingt ja schon so.
Ja, so.
Als müsste man das geheim halten.
Es gab viele von den Leuten, die gesagt haben, du, bei mir weiß niemand, dass ich Zigeuner bin.
Sagen die Leute über sich selbst, dass ich Zigeuner bin?
Manche, ja. Viele sagen schon Sinti. So, aber jetzt untereinander oder so ist es kein Problem.
Mhm, okay.
Und die Situation war dann, ich musste erst in mich gehen. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. So, was bedeutet es, Zigeuner zu sein? Bin dann zu der Schwester von meiner Mutter hin und habe gesagt, du, hast du das nicht gewusst, dass du von den Zigeuner bist?
Ach so, die hatten ganz selbstverständlich vorausgesetzt, dass sie das schon lange wissen.
Mhm. Aber meine Mutter hat mir das nie gesagt. Bewusst nicht gesagt, weil die sich aus dem Familienverband abgesetzt hat. Die hat sich distanziert davon. Und die Schwester meiner Mutter ist damit ganz locker umgegangen. Ne? So sagt, du, pass auf, das und das und das sind alles Leute von uns. Wir waren Zirkusartisten, wir waren Musiker und so weiter. Würde mich nicht wundern, wenn du Gitarre spielst.
Und?
Ja, ich spiele Gitarre.
Okay.
Aber selbst erlernt. Die hat dann auch gesagt, du, steh doch dazu. Du bist einer von den Leuten, die Kraft haben, die dazu stehen können und was erreichen können. Die hat mich da eher ermutigt. Dann aber die Sinti natürlich, die waren noch viel stärker, die dann gesagt haben, wir haben endlich jemanden. Schau mal, wir haben nicht die Chance gehabt, wir waren reisende Verbände. Wir haben keine Schule gehabt. Wir können nicht lesen, wir können nicht schreiben. Wir haben eine Orientierung. Wenn du uns sagst, hier, wir sollen da in die und die kleinste Straße hingehen, ich finde dir. Aber wir können nicht lesen und schreiben. So, können Kopf rechnen. Naja, ich habe gesagt, naja gut, ich überlege mir das. Ich habe dann schon lange überlegt auch und habe dann gesagt, okay, unter einer Bedingung werde ich mich dazu stellen, dass wir hier nicht nur das Thema soziale Probleme haben, sondern dass dann auch klar sein muss, ihr habt ganz andere Errungenschaften, ganz andere Dinge. In Musik vor allem, ja, so was ich miterlebt habe, aber eben nicht nur da. Die ganze Poesie, die Malkunst, die Literaturgeschichten, dann tolle Redner unter den Menschen, die einfach reden können. Die können stundenlang wie Politiker reden. Ja? So Erzähler, also Leute, die wirklich Geschichten erzählen konnten. Kasperspieler, die also Geschichten gemacht haben und die dann spielen konnten. Mit Marionetten und dem ganzen Zeug. Ich war ja viel in den Familien. Ich habe ja mitgekriegt, wenn die, die haben mich eingeladen zur Musik, zu Geburtstagsveranstaltungen, zu Todesgeschichten und so. Ich habe ja alle Rituale miterlebt. Und ich finde, wir müssen das mit hochholen. Ihr seid eigentlich mehr in der Gesellschaft als nur die sozialen Problemfälle.
Und damit war dann für Sie klar, Sie sagen laut und deutlich, ich bin Sinto. Nachdem Alexander Diepold erfahren hatte, dass er selbst Sinto ist, hat sich seine Arbeit noch einmal verändert. Sie hatten von Augsburg aus eine Familie wieder zusammengeführt. Das hat sich in Sinti-Kreisen herumgesprochen. Und dann war da plötzlich wieder ein neues Aufgabenfeld, das auch von der Stadt München, denn dort kamen die ersten Familien her, unterstützt wurde.
Genau, und dann hat sich ein neuer Bereich entwickelt.
Das hat sich bei Ihnen mal wieder so entwickelt, weil es gerade angestanden ist. Die Leute, die ein Problem haben und dann haben sie sich überlegt, wie man denen helfen kann und das haben sie dann mit Ämtern irgendwie in irgendwelche Strukturen gegossen.
Ich habe das eine Zeit lang gemacht und das ist ungefähr so gegangen bis 99. Jetzt speziell mit dieser Familie, aber trotzdem schon, dass viele Familien eben gekommen sind. So, na gut, okay, das ist so ein ausgeweitetes Familiensystem. So, also da hängen sehr viel mehr mit Leute dran. Und dann kam plötzlich, da ist einer da. Wir haben einen Zugang zu Familien, zu denen wir keinen Zugang hatten. Das kam von der Stadt München.
Das Jugendamt festgestellt.
Das hat das Jugendamt festgestellt. Mhm. Und da war gerade der Aufbau, also man hat angefangen, Sozialbürgerhäuser aufzubauen, wo die Hilfen so aus einer Hand kommen. Also nicht nur Jugendhilfe, sondern Jugendgerichtshilfe, alles, was halt da mit drin hängt. Altenhilfe, Sozialhilfe, die Jobcenter, die dann irgendwann aufgebaut worden sind und so weiter. Also man wollte da auch Möglichkeiten schaffen, dass man schnell Hilfe bekommen kann. Also das Ganze ist dezentralisiert worden und in dem Rahmen sind auch die ambulanten Erziehungshilfen mit aufgebaut worden. Das heißt, das Jugendamt ist auf mich zugegangen und hat gesagt, können Sie da vielleicht einsteigen, können Sie da einsteigen? Und dann hatte ich irgendwann 10 Familien am Hals, wo es mit Betreuten, also mit Hilfeplänen war. Das war dann im Rahmen noch von der intensivpädagogischen Einzelbetreuung. Da gab es einen Träger, Verein für Sozialarbeit, der eigentlich Monopol hatte auf dem Bereich, aber genau den Bereich der Sinti nicht hatte.
Die hatten keinen Zugang zu den
Leuten? Die Familien haben es nicht zugelassen. Ah, okay. Die hätten schon gekonnt. Wir haben uns mit Sicherheit nicht von der Arbeit unterschieden.
Genau. Sie sind nicht an die Leute rangekommen und die Leute sind nicht zu Ihnen gekommen.
Dadurch, dass ich Minderheitenangehöriger als solcher identifiziert worden bin, war das wie ein Schlüssel in die Familien. Das war der Türöffner.
Das hat sich dann weiterentwickelt. Gleichzeitig gab es mit dem Haus in Augsburg Probleme, nicht weil sie schlecht gearbeitet haben, sondern weil die Art, in der die hilfebedürftigen Jugendlichen auf die Einrichtungen verteilt wurden, sich geändert hatte. Da wären also ihre Mitarbeiter arbeitslos geworden. Sie haben in München das Angebot bekommen, den Bereich Sinti und Roma aufzubauen und konnten so ihre Mitarbeiter mit festen Stellen versorgen. Und so kam es, dass es Madhouse jetzt in München gibt. Wie helfen Sie? Also es gibt ein Kind, das Probleme hat.
Genau.
Und dann werden Sie gerufen und Sie können es versuchen, der Familie zu helfen, damit es auch dem Kind besser geht. So ist ambulante Erziehungshilfe gedacht.
Genau.
Im Gegensatz zu rausnehmen und entfernen von der Familie.
In erster Linie natürlich, dass stationäre Hilfe wirklich die letzte Hilfe ist. So, und dass man vorher alles versucht, ob man das nicht noch so weit auffangen kann, dass Bezugspersonen erhalten bleiben. So.
Ja.
Natürlich gibt es auch Situationen, wenn es um Missbrauch geht oder so.
Dann geht es nicht, dann muss man es trennen. Aber oftmals ist es ja so, dass die Probleme deshalb da sind, weil die Eltern Probleme haben. Und wenn man den Eltern hilft, hilft man damit auch den Kindern.
Natürlich.
Aufmerksam geworden bin ich auf Alexander Diepold durch einen Zeitungsartikel und in dem gab es auch ein paar Zahlen, die ich bemerkenswert fand. In München leben nämlich 10.000 Sinti und 6.000 Roma. Methaus heißt ihre Firma, kann man sagen Firma?
Organisation.
Oder ihre Organisation, oder Einrichtung. Ihre Einrichtung noch immer, obwohl sich jetzt die Klientel verändert hat. Mhm. Und Methaus betreut 300 Familien. Und das sind 2.500 Menschen. Da habe ich dann angefangen zu rechnen. Wenn 2.500 Menschen 300 Familien machen, dann heißt das, in jeder Familie gibt es etwas mehr als 8 Menschen. Mhm. Das ist ja das Bild, das viele von Sinti und Roma haben. Das heißt, das stimmt auch noch oder gibt es da die ganze Bandbreite? Die
Familie, schon so zum Beispiel im Hasenberg lebt eine Familie, da hat die Mutter und Vater zusammen 16 Kinder.
Mit jeweils auch anderen Partnern oder die beiden zusammen?
Nur die beiden. Eine Mutter war mit 12 Kindern, die ich hatte, eine Mutter mit 10 Kindern.
Aber Einzelkinder sind eher selten.
Einzelkinder hat die zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gehabt.
Mhm. Aber ja. Also Sie das kennen normale die Familien
war,
da? Mhm.
Das Normale waren zwischen 5 und 7 Kinder. Mhm. Tatsächlich, also in den Situationen, in denen ich jetzt reingekommen bin, das muss man so sehen.
Ja.
Ja, also wenn man jetzt von 10.000 Sinti ausgeht in München und ich habe mit 2 oder 2.500 Menschen zu tun, dann bildet das nicht die gesamte Größe ab von München.
Deswegen habe ich auch den zweiten Teil von der Rechnung jetzt hier. Wenn ich die Gesamtzahl nehme, also 16.000 Sinti und Roma in München, geteilt durch 8 Mitglieder pro Familie, dann sind das ungefähr 2.000 Familien, die es hier gibt. Wenn ich das jetzt einfach mal so stumpf runterrechne. Mhm. Und davon betreuen Sie 300. Mhm. Das ist ja ungefähr jede siebte Familie, die Sie betreuen. Das ist doch ein unglaublich hoher Anteil verglichen mit dem Rest der Bevölkerung.
Mhm. Aber so darf man es nicht rechnen, weil wir ja aus dem ausgeweiteten Familiensystem arbeiten. Das heißt, wir haben ja Familien, die ja so teilweise in 3 Generationen zusammen sind. Also es ist eine Kernfamilie, also, ja. Unser Denken, unser gesellschaftliches Denken sagt, naja, Vater, Mutter, Kind, vielleicht 2 oder 3 Kinder, so mehr ist schon finanziell gar nicht mehr möglich. Und meistens so, dass die Kernfamilie in sich eigenständig ist. Natürlich gibt es noch die Großeltern und vielleicht auch noch Onkels oder Tanten oder so. In den Systemen, in denen ich arbeite, da gehören die Onkels und Tanten ganz eng zusammen dazu.
Okay.
Da haben wir die Großeltern oft drin und ich habe ganz viele so 3-Generationen-Bereiche gehabt. Wenn man es dann so sieht, dann kommt plötzlich, ich gehe in eine Familie rein, da sind vielleicht jetzt, sagen wir, 5 Kinder. Das ist so, war das, was für mich die Mindestnormalität dargestellt hat, die Mindestnormalität. Und dann war da noch die Schwester, also die Tante noch da, und die hat auch noch 2 Kinder gehabt. Und dann ist man plötzlich in so einer Betreuung drin. Und so, na, okay, das Kind hat den Bedarf, das Kind hat den Bedarf und so weiter. Deswegen haben wir dann gesagt, das unterscheidet sich jetzt von der typischen regionalen ambulanten Erziehungshilfe, die wir haben, wo es erst einmal darum geht, eher Kernfamilien zu erreichen und dann zu schauen, wie arbeitet man mit den Eltern und vielleicht an irgendwelchen Problemen mit den Kindern oder gibt es einen Förderbedarf oder gibt es eben erzieherischen Bedarf auf die Eltern, sind die in der Lage, die Erziehungsfähigkeit der Verantwortung auszuführen. Und wir haben dann gesagt, nee, da ist ein Familiensystem. Mhm. Das Familiensystem ist ausgeweitet. Das heißt, ein Onkel kann unter Umständen einen wesentlich höheren Einfluss haben als der eigene Vater, weil er der ältere Mann ist, innerhalb der Familie und da diese Nähe hat. Das heißt, der sagt dem Vater, du, es schau mal, dass du dein Kind so oder so angehst und so weiter. Das heißt, es kann sein, dass ich den Onkel als Ansprechpartner habe, um in der Erziehung, in der Effizienz, was für das Kind zu erreichen.
Obwohl der Vater da ist. Wie lange haben Sie gebraucht, das zu lernen?
So, überhaupt nicht lang, weil das relativ schnell für mich klar war. Wahrscheinlich war das so der Punkt, warum die auch gesagt haben, der begreift sofort, um was es hier geht.
Okay.
Ja, so. Der übergeht hier ganz bestimmte Sachen nicht. Und ich habe viele so Situationen gehabt, okay, es läuft aber gar nicht gut. Und dann habe ich gesagt, du, ich würde euch gerne besuchen, aber kannst du den oder den mitbringen? Und ich, selbstverständlich, ja klar.
Und den Verwandten mitbringen?
Den Onkel oder den Großvater.
Weil sie
so
geschnallt haben, welcher Verwandte da gerade das Sagen hat.
Und dann haben wir da oft so groß gesagt, ja okay, also können wir es dann absichern. Und wenn dann das die Onkels mitgekriegt haben, dann sagt du, wir sichern das mit ab.
Also der Junge soll regelmäßig zur Schule gehen und der Onkel sorgt dafür, dass das auch umgesetzt wird.
Genau. Also das war ein anderes System. Aber dann kam auch der Onkel mit, plötzlich gemerkt hat, der ist keiner, der uns böse will, sondern der hilft uns wirklich. Und plötzlich bringt er eigene Geschichten mit und sagt, du, ich habe auch was. Kannst du da mal helfen? So, und schau mal, ich habe jetzt gerade das Problem da mit meinem Kind. Du hast da ganz gute Ideen gehabt und dann plötzlich entsteht da was.
So. Was sind das so für Probleme, wo Sie da helfen können?
Es ist ganz unterschiedlicher Art. Was weiß ich, plötzlich fällt die Mutter der Kinder aus. Krankheitsgründen oder es ist irgendwas Schlimmeres passiert. Ja, mhm. So. Also wie kann ich jetzt das Kind alleine übernehmen, dass sie mir das Kind nicht wegnehmen? Solche Geschichten.
Mhm. Also wie kriege ich den Alltag wirklich organisiert, dass alle genau. Kinder sauber zur Schule genau. und wieder heimkommen und die Hausaufgaben so. Ja, machen?
Genau.
Und
du, ich lebe jetzt von dem, jetzt wollen die das und das und das alles haben. Ich weiß nicht, wie wir das nehmen. Oder dass irgendwas weggekommen ist oder Geld geklaut worden ist oder egal was. Also es sind ganz unterschiedliche Geschichten. Und so ist das eigentlich entstanden, hat sich einfach entwickelt. Und ich war dann da drin in diesem System.
Und dabei haben Sie auch so einige Geschichten erlebt, die zeigen, wie sehr Sinti und Roma heute noch diskriminiert werden. Eine erzählen Sie uns gleich hier beim Münchner Kirchenradio. Alexander Diepold setzt sich ein für die Sinti und Roma in München mit seiner Organisation Madhouse. Er selbst ist auch Sinto und hat einen guten Draht zu den Leuten. In seiner Arbeit hat er oft erlebt, wie diese Minderheit diskriminiert wird. Ein Beispiel von einem kleinen Jungen hat mich besonders schockiert und Sie wahrscheinlich noch viel mehr, weil Sie ja involviert waren. Da ging es um Missbrauch.
Ich habe 97 habe ich eine Familie bekommen, eine langsam erblindende Mutter, die von Geburt an Zucker hatte, mhm. vom Typ Mellitus 1. Und da waren drei Kinder dort, eins von der Tante und zwei eigene Kinder. Und da bin ich halt damals vom Jugendamt gebeten worden, ob ich da nicht unterstützen kann, eben weil die Mutter selbst sehr bedürftig ist, dass da einfach die Kinder in die Schule hingehen, dass sie auch eine schulische Unterstützung haben und so weiter. Und die haben mich dann um die gekümmert, wir haben die auch mitgenommen in Freizeitmaßnahmen und alles Mögliche. Und ich habe mich immer gewundert. So, komisch, die tragen Adidas-Schuhe, Nike-Hemden und das ganze Zeug. Die haben immer Marken. Die Frau lebt aber von Sozialhilfe. Damals war es nur Sozialhilfe. Und wie können die sich das leisten? Mhm. Und habe mit dem 11-jährigen Jungen damals, habe ich den Jungen so ein bisschen angeschaut und sage, das muss man mal erklären, wie macht denn ihr das? Wie schafft ihr das da immer wieder neu? So, die sind auch teuer. Und dann hat er schon gemerkt, dass mir die Dinge auffallen. Und dann hat er eingestanden, ja, es kommt ein Mann, ein Freund von der Mutter und der kauft ihnen halt ab und zu diese Schuhe und der hilft halt in der Familie sehr viel mit. Und dann sage ich, ja, ist das ein Sinto oder wer ist das? Ich habe den nie gesehen. Die wussten ja immer, wann ich komme. Ich bin zweimal oder dreimal in der Woche dahin gefahren. Und dann habe ich gesagt, würde ich ganz gerne den Mann mal kennenlernen. Ja, aber der mag nur der Familie helfen, der mag nicht so bekannt sein. Dann habe ich gesagt, gut, okay, das ist eine komische Sache. Ja. So, dann habe ich die Mutter mal gefragt, du, kommt da bei euch irgendjemand und hilft dir immer so? Ja, das ist ein ganz netter alter, älterer Herr, der hilft uns viel und der mag halt die Sinti so gerne und so weiter. Da sage ich, was müsst ihr dafür bringen? Macht er das einfach so? Einfach so. Ja, der mag einfach die Sinti und der hilft uns gerne und so weiter. Aber bei mir sind alle Alarmglocken hochgegangen. Und dann habe ich mit dem Jungen intensiver gearbeitet und dann gesagt, hör mal, ich habe damit kein so gutes Gefühl. Dieser Mann wird von mir verheimlicht. Der unterstützt euch finanziell, obwohl er eigentlich keinen Grund hat. Solche ganz freigebigen Menschen kenne ich nicht. Und dann hat irgendwann der Junge dann auch gesagt, ja, also er gibt ihm dafür was. Sag ich, was? Sexuelle Leistungen. 11-jähriger Junge. Und dann habe ich gesagt, wie lange läuft das schon so? Ja, über 2 Jahre. Also mit 9 hat er angefangen und dieser Pädophile hat sich die Leistungen abgeholt. Und dann habe ich die Mutter gesagt, du, das lasse ich nicht so. Das lasse ich nicht so. Mhm. So, und habe dann mit der Mutter gesprochen und die Mutter ist aus allen Wolken gefallen. Ich habe gesagt, hör mal, der Junge mit 11 hält euer finanzielles System aufrecht, damit ihr gut leben könnt. Kann nicht sein, dass ein Kind seine Sexualität oder sein ganze, ja, alles aufgibt, damit es der Familie gut geht. Wir haben hier genug Möglichkeiten, um euch zu unterstützen. Ihr braucht keine Menschen, der Kinder missbraucht dafür. Und dann ist die Mutter, die ist...
War die wirklich ahnungslos?
Die war ahnungslos. Okay. Aber gut, sie ist einmal erblinden gewesen, sie ist auf Hilfe angewiesen und war natürlich um jede Hilfe froh. Gut denkend, haben sie zur Anzeige gebracht. So. Und dann ist das, hat man bei ihm auch dann gefunden, zahlreiche Fotos und das ganze Zeug. Und dann in erster Instanz hat dann der Richter damals, 97, 98, gesagt, werde ich nie vergessen. Werde ich nie vergessen. Der Angeklagte war frei zu sprechen, weil Zigeunerkinder, die im Hasenbergl groß werden, von Anfang an schon so milieugeschädigt sind, dass an ihnen kein Schaden angerichtet werden kann.
Bitte?
Aha. Es war ein Einstieg von mir. Und dann habe ich gesagt, okay, so nicht. Und wir dann natürlich gegen den Richter vorgegangen, in Berufung gegangen sind und so weiter. Und der Richter ist versetzt worden, soweit ich das weiß. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch lebt. Und in zweiter Instanz ist er dann zu einer Bewährungsstrafe freigekommen.
Unglaublich.
Mit Therapieauflage. Und dann kann man sich vorstellen, was das für die Sinti bedeutet hat, die ja dann alle wussten.
Ich unsere Kinder darf man. Die sind eh schon kaputt, oder wie?
Mit einem Familienverband zu tun gehabt, mit etwa ja, gut 1000 Leuten. Die haben gesagt, wenn der zu uns kommt, wir bringen den um. Wenn das Gericht sowas zulässt, dass unsere Kinder missbraucht werden dürfen, dann haben wir keine Rechte.
Ja.
Dann müssen wir das Recht selbst in die Hand nehmen. Ganz einfach. Aber wenn man diese Haltung hat, dass es solche Kinder gibt und solche Kinder gibt, also die, wo man das machen darf, ungestraft, dann sind wir wieder in dem Bereich Freiwild.
Ja, so. Aber so richtig. Die schreckliche Geschichte von dem Richter, der einen Pädophilen nicht verurteilen wollte, weil Sinti- und Roma-Kinder ja eh schon milieugeschädigt sind und man an denen nichts mehr kaputt machen kann, hat Alexander Diepold noch mehr darin bestärkt, sich einzusetzen. 1997, 98 war das, haben Sie erzählt. Wenn ich jetzt richtig rechne, war das ganz am Anfang Ihrer
ganz
Zeit
Anfang, ja,
bei der Arbeit mit Sinti und Roma,
genau,
wo Sie gerade selbst erfahren hatten, dass Sie Sinto sind.
So
ist es. Und da muss es ja nochmal ein doppelter Schlag ins Gesicht sein.
Ach, wissen Sie, das sind nur ganz andere Sachen natürlich bei mir mobilisiert gewesen. Die ganzen eigenen Missbrauchserfahrungen, die ich als Kind hatte in der ersten Einrichtung, sind da bei mir hochgekommen und es sind viele andere Sachen hochgekommen. Und ich habe dann gesagt, nein, ich darf das nicht zulassen.
Mhm.
Es war mir eine große Lehre, zu wissen, wie die Justiz eingestellt ist. So, jetzt wieder in Anführungszeichen Zigeunerkindern. Und diese Haltung war was, der ich in Schulen begegnet bin, nicht in Förderschulen. In Förderschulen am wenigsten, sagen wir mal so. Auch da manchmal, aber da am wenigsten. Aber in Schulen allgemein, dann diese Haltung, die man diesen Menschen gegenüber gebracht hat, die muss sich miteinander mit der Geschichte auseinandersetzen. Er sagt, das muss eine Ursache haben. Warum läuft das so? Wie kann das sein, dass Menschen hier in unserer Gesellschaft sind und so gemein behandelt werden? Also das, da ist in mir alles hochkommen. Aber wie gesagt, gemeine Behandlung kannte ich aus meiner
Geschichte.
Aber
rassistisch motivierte gemeine
Behandlung. Aber das war nochmal eine ganz eigene Geschichte. Und dann gehöre ich mit dazu. Und ich meine, dann sind für mich natürlich viele, viele Fragen nochmal gekommen und so weiter. Dann das Fürsorgeerziehungsgesetz genauer angeschaut. Dann mitgekriegt, dass es tatsächlich also auch Bereiche gab, wo Sozialarbeiter speziell Zigeunermüttern, die also jünger waren, die Kinder weggenommen haben, um sie halt anzupassen, weil man diese ganze Anpassungswelle nach 45 gefahren hat und so weiter und so fort. Also ich bin dann in diese Materie eingestiegen. Sehr, sehr intensiv. Ich musste mich dann noch mit Geschichte auseinandersetzen, was ich nie wollte.
Ja, da kamen wahrscheinlich viele Aspekte Ihres Lebens zusammen. Also Sie hatten ja eine junge Mutter, Ihr älterer Bruder ist ihr weggenommen worden. Ihr leiblicher Vater hatte eine KZ-Nummer auf dem Arm, haben Sie erzählt. Heimkinder waren Euthanasieopfer, Sie waren Heimkind, hatten im Heim eine Ordensschwester, die ganz bewusst solche Kinder fördern wollte, die unter den Nazis umgebracht worden wären. Und diese Ordensschwester ist ja auch Ihr großes Vorbild, da schließen sich so ein paar Kreise und neue Geschichten beginnen, zum Beispiel Ihre Freundschaft mit Hugo Höllenreiner, einem Auschwitz-Überlebenden. Aber über die reden wir gleich nach den Nachrichten. Mein heutiger Gast Alexander Diepold hat eine ganz und gar ungewöhnliche Lebensgeschichte. Aufgewachsen als Heimkind kämpft er sich in die Welt und eröffnet selbst Einrichtungen für Kinder, die überall sonst durch alle Raster gefallen sind. Dann erfährt er, dass er Sinto ist und kann einige Geschichten in seinem Leben besser einordnen. Aber nicht nur das, er beginnt sich für Sinti und Roma einzusetzen. In seinen Einrichtungen mit dem schönen Namen Mädhaus macht er das schon lange, aber inzwischen mischt er sich auch ein, wenn es politisch wird. Und er hat sich mit der Geschichte auseinandergesetzt, vor allem während der Nazi-Herrschaft. Was das alles in ihm bewirkt hat, darüber reden wir in dieser Stunde. Musik. Um seine eigene Identität zu finden und um zu verstehen, warum Sinti und Roma noch heute diskriminiert werden, hat Alexander Diepold sich mit der Geschichte beschäftigt. Und das war was, was sie eigentlich nie tun wollten.
Ich habe immer gesagt, nein, mit der Geschichte willst du nichts zu tun. Du musst immer vorwärts schauen, vorwärts schauen, vorwärts schauen. Dein Leben ist geprägt vom Vorwärts schauen.
Mussten sie plötzlich rückwärts schauen.
Von rückwärts schauen. So. Und ich wusste ja immer, ich wäre tot. 10 Jahre vorher geboren oder 15 Jahre, dann wäre ich da gar nicht mehr. Gut, also 42, wenn ich jetzt gewesen wäre, wer weiß, was damit gemacht worden wäre. So. Also das war mir immer so drin. Deswegen wollte ich das nicht. Wie es gar nicht ist. So,
ja, genau.
Es ist die Geschichte hat plötzlich eine Bedeutung bekommen. Und dann habe ich den Hugo Höllenreiner kennengelernt.
Der ein KZ-Überlebender ist.
KZ-Überlebender. So, und dann erzählt er immer wieder so phasenweise von seiner Geschichte und was passiert ist. Und seine Herzlichkeit auf der anderen Seite. Ganz was Väterliches. Er hat gesagt, das ist mein Chavo, so, Sie werden sein Junge. So hat er sich immer seinen Sohn gewünscht. Mhm. Und ich war für ihn da. Einfach da. Gab es dann 2006 dieses Buch von ihm, das dann diesen Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen hat und dann viele so eigene Geschichten innerhalb der Familie mit Diskriminierung zu tun hatten. Und dann war er an seiner Seite. Er hat gesagt, okay, ich muss mich mit auseinandersetzen. Und dann ist so dieses Motto entstanden, Geschichte erinnern, Zukunft gestalten. Es geht nichts ohne diese Geschichte, denn die Menschen, mit denen ich zu tun habe, die sind Generationen durchgreifend geprägt von der Geschichte aus dem Nationalsozialismus.
Das hat man überhaupt nicht auf dem Schirm, dass die Menschen, die jetzt hier leben, die Deutschen, Sinti und Roma, alle wahrscheinlich irgendjemanden dort verloren haben, habe ich bis gerade nicht auf dem Schirm gehabt.
Der Hugo hat in einem Punkt was gemacht, da hat er mich beeindruckt. Und zwar gab es eine, die dürfte jetzt so 71 sein, also auch noch im Nationalsozialismus geboren sein. Und der Vater von dieser Frau war ein Nazi, also ein richtiger Nazi. Also der hat wirklich Menschen geschlachtet. Und diese Frau hat natürlich dann in ihrer Kindheit dann erst miterlebt oder mitgekriegt, dass ihr Vater so einer ist und hat sich dann vollkommen auf die Seite der Opfer gestellt und war so von dem Anspruch geprägt, das wieder gut machen zu wollen, was ihr Vater angerichtet hat. Und der Hugo hat die an seine Seite genommen und der Max Mannheimer auch. Und die war faktisch jahrelange Begleiterin von Max Mannheimer. Tolle Frau. Und der Hugo hat gesagt, was meinst du, wie ich erst angegriffen worden bin, dass ich hier mit einer Frau zu tun habe und den Kontakt zulasse, die vom Vater der Vater unsere Menschen umgebracht hat. Aber wenn ich nicht in die Versöhnung gehe, wie soll dann später die andere Menschheit auf uns achten können. Und deswegen ist also mein Gedanke dann immer wieder in der Versöhnung gewesen, zu sagen, der Hugo hat vorgelebt, was Versöhnung heißt. Ich habe ja dann von ihm auch erfahren, weil er dann sich von seiner eigenen Frau abgewendet hat, die ja nur wegen den Eltern sozusagen ist diese Beziehung entstanden, weil die das so wollten. Und dieser Versöhnungsgedanke, was hat es mit mir zu tun? Und da war ja dann auch diese Geschichte mit meiner Mutter.
Die ja auch in eine Ehe gezwungen worden war und die sie als Kind ja zutiefst verletzt hat.
Und wo ich dann gesagt habe, okay, wenn du verzeihen kannst oder wenn du versöhnen kannst, dann hast du vielleicht ein ganz neues Verhältnis. Also es hat auch da was in mich rein bewirkt. Ja, ja. So, wenn ein Mensch, der solche Gemeinheiten erlebt und also wirklich, wo Kinder getötet worden sind, gequält worden sind bis aufs Fleisch, und dann den Menschen verzeihen zu können, zu sagen, ich bin bereit, euch zu entschulden, in dem Sinn, wenn ihr dafür bereit seid, zukünftig auf uns mitzuachten und uns als Menschen anzuerkennen. Und das war schon was sehr Tragendes in mir. Das hat was bewirkt.
Mein heutiger Gast Alexander Diepold arbeitet mit Sinti und Roma und ist selber Sinto. Das ist aber sicher nicht der einzige Grund, weshalb Sie eher einen Draht zu den Leuten haben als andere. Was machen Sie anders in Ihrer Pädagogik?
Ich habe mich von meinen Mitarbeitern oft dahingehend unterschieden, zu sagen, dass ich nicht der Strukturgeber bin. Ich bin nicht derjenige, der die Entscheidungen trifft, die für die Familie wichtig sind. Vielleicht Impulsgeber. Und ich hatte ganz am Anfang während meiner Studienzeit ein Erlebnis, das mir immer geprägt. Ich war 25 oder irgend sowas. Und da hatte ich also den Auftrag, zu einem hinzugehen, der an der Müllhalde geklebt hat, und mit denen ins Gespräch zu kommen und so weiter. Und bin dann zu dem hin und der hat schon gewusst, dass ich komme und so weiter und so ein bisschen miteinander geredet. Also es war für mich erstmal so eine wirklich fürchterliche Situation, dass der da dort leben konnte, in so einem Verschlag mehr oder weniger drin. Das war erlaubt irgendwie.
Echt?
Er konnte da dort leben, also der hat so überlebt. Und dann hat er gesagt, du, ich möchte dich gerne wieder einladen, magst du nochmal kommen? Und ich sage, ja, haben wir was ausgemacht, dann bin ich gekommen. Und dann hat er auf der Müllhalde dort so eine Art Tisch, ich meine Kisten oder was, Tischdecke mit Messer und Kaffee und Frühstück oder irgendwas Ehrgerichtiger. Und dann haben wir da zusammen gegessen, wir haben keinen Ton gesprochen. Und dann hat er gesagt, du hast nichts mit mir gesprochen. Dann sage ich, nein, du hast mir alles gezeigt. Was hast du verstanden? Ist nicht mein Recht, dein Leben zu bestimmen. Das habe ich verstanden. Du kennst die gesamten gesellschaftlichen Normen. Das ist mir da klar geworden. Und er hat sich anders entschieden. Das war für mich ein ganz prägendes Ereignis.
Dass er ihm gezeigt hat, ich will so leben. Mhm. Man kann hier so leben. Und wenn du jetzt eigentlich gewohnt bist, Tischdecken zu kriegen, kann ich dir die auch bieten.
Genau. Er hat eine bewusste, andere gesellschaftliche Entscheidung getroffen. Mhm. Und ich habe das dann auch in der Supervision, mussten das ja supervidieren, und habe gesagt, dass mich das sehr, sehr lang beschäftigt hat. Ab wann ist es nicht mehr dein Recht, den anderen bestimmen zu wollen?
Also eingreifen zu müssen. Pädagoge einzugreifen, mhm, und jemanden lenken zu wollen.
Ja, so, oder zu sagen, ist doch, eine Wohnung ist doch normal und Waschen, mhm, ist normal, mhm, und, ja, und so weiter. Und wenn sich jemand bewusst für eine Lebensweise entscheidet. Und dann hat die einmal einen Fehler gemacht in der Betreuungsarbeit. Da ging es auch um einen Jungen, extrem schwieriger Junge. Und aber auch eine Mutter, die extrem schwierig war. Die Mutter wollte mit ihrem Kind keinen Kontakt. Ich habe da 1,5 Jahre hingearbeitet mit dem Jungen und auch der Mutter und so weiter. Und dann war die Mutter irgendwann so, gesagt, sie möchte mich gerne einladen und mit mir essen gehen, weil sie hat tatsächlich noch nie erlebt, dass sie also so angenommen worden ist. Und dann bin ich mit ihr dahin und dann hat sie mich da eingeladen und hat gesagt, sie ist jetzt auch irgendwo bereit, da auch mit dem Jungen da besser zu sprechen und also auch zu schauen. Das ist ein Abiturschüler gewesen. Aber runter, wirklich runtergemacht. Die Schwester von dem hat ein Doppelstudium mit 1,0 in der Humboldt-Universität in Berlin abgeschlossen. Also nur, dass man weiß, in welchem Niveau man da ist. Ja. Und der ist bei der Großmutter aufgewachsen, auch jüdisch. Auf dem Konzentrationslager gewesen und überlebt, diese Großmutter von dem Jungen. Und dann haben wir so miteinander gesprochen und dann sage ich zu der Frau, dass mich das wahnsinnig freut, dass ich es geschafft habe, dass sie sich auf ihren Jungen einlässt. Und dann hat er mich angeschaut, hat das Essen aufgehört und hat gesagt, das war's.
Weil?
Weil es ihre Leistung war, nicht meine.
Weil sie sich darauf eingelassen hat und nicht sie haben es geschafft, sondern sie hat es geschafft, sich darauf einzulassen.
Ja. Ja. Und damit hat sie das Gefühl bekommen, ich habe sie dahin gelenkt
und
es war gar nicht ihre Entscheidung, sondern ich habe alle Tricks aufgewandt, mhm, damit sie an diesen Punkt hinkommt. Und habe nicht erkannt, dass es für sie eigentlich die Leistung war.
Ja.
Und gut, weil ich war wirklich nur jung. Aber das war mir so eine Lehre, zu sagen, du bist nur Impulsgeber. Du, mhm, kannst das und das und das setzen. Du kannst Familien damit ködern. Du kannst sagen, hier, geh den Weg. Aber ich mache den Vorschlag. Wenn du deinen Weg, wenn der nicht funktioniert, dann machst du mit meinem Weg mit.
Und das ist jetzt auch die Art und Weise, wie Sie an die Familien rangehen. Erstmal deren Weg anschauen und Alternativen anbieten. Ein Mann auf einer Müllhalde und eine Mutter, die keinen Kontakt mit ihrem Sohn wollte, haben Alexander Diepold 2 Dinge beigebracht. Erstens, dass Menschen selbst darüber entscheiden, wie sie leben möchten. Und zweitens, dass er nicht derjenige ist, der eine Veränderung bewirkt, sondern nur den Impuls dazu geben kann. Heute arbeitet er mit Sinti- und Roma-Familien und denkt oft an diese beiden Menschen zurück, weil, und da sind wir wieder bei den Klischees und bei dem, wie Sinti und Roma im Stadtbild auffallen oder wie sie leben. Sie leben einfach anders.
Mhm. Sie leben anders.
Und sind damit auch eigentlich ganz glücklich. Oder, ja, nicht? Das ist für mich schon immer eine Frage. Also es gibt ja Probleme.
Es gibt schon Probleme.
Und genau da haken Sie dann ein. Verstehe ich das jetzt richtig, dass Sie sagen, wenn es gut ist, so wie ihr lebt anders und es ist gut für euch, dann ist es gut. Aber wenn es Probleme gibt, dann guckt euch mal meinen Weg an.
Ja, so. Das schon. So, also Familie drin gewesen, zum Beispiel 3 Mädchen, von denen keins in die Schule gegangen ist. mein Auftrag war, die Eltern dazu zu bringen.
Ist ja auch erstmal recht sinnvoll, finde ich.
Ja, habe ich auch so gesehen, ganz grundsätzlich. Genau. Und habe gesagt, okay, ihr seid jetzt an so einem Punkt, wo es um den Rahmen der Fürsorgepflicht geht. Also ihr bewegt euch allmählich in den strafrechtlichen Bereich. Denn wer Fürsorgepflichtsverletzung macht, ist im Strafrechtsbereich.
Also wenn man die Kinder mit bewusst nicht zur Schule gehen lässt,
genau,
dann kann
Bildung
man...
Bildung entzieht und so weiter. Okay. Es ist schon gelungen, so Zug um Zug, dass die Familien also aus 160 Fehltagen wurden dann nur 80 und so weiter. Also es war erkennbar, dass eine Veränderung kommt. Aber es ist noch nicht so, dass man jetzt sagen würde, das ist schon effektiv. Und ich habe dann den Auftrag gehabt, eben mit der Jüngsten am stärksten zu arbeiten, weil man da eben gesagt hat, die anderen sind jetzt schon im letzten Schuljahr, da ist sowieso nicht mehr viel zu machen, aber bei der könnte man noch was bewirken und bei der ist auch gelungen, dass sie am meisten dann die Schule auch besucht hat. So. Zwischenzeitlich sind alle Mütter und diese Jüngste hat bisher mit ihren Kindern nicht einen Fehltag in der Schule. Wo ich mir dann denke, okay, ich habe einen Aufgabenbereich, der sich erst generationsübergreifend auswirkt. Das muss man sich auch bewusst machen. Also wir haben zwei Effizienzen drin. Man sagt, okay, die ist jetzt da hingegangen und ich habe eine Zeit lang einen Fahrdienst eingerichtet, dass die jeden Tag den gefahren worden ist, um einfach überhaupt die Regelmäßigkeit herzustellen und so weiter. Aber dann wieder so Zug um Zug wieder an die Familie zurückzugehen. Dann ist die Mama krank, dann können die Kinder schon immer in die Schule gehen und so. Es gibt zig Gründe, warum was dann vielleicht auch nicht mehr funktioniert. Aber aus dem Leben heraus auch so bekannt gewesen. Also es war halt auch so für die. Ja, das war auch ein reisender Verband. Und das so Zug um Zug so hinzuformen. Bei allen Kindern, also bei allen gehen die Kinder jetzt regelmäßig in die Schule. Es gibt immer noch so diese Empfindlichkeiten, wenn irgendwie jemand krank ist oder wenn jemand vielleicht ins Krankenhaus muss, Großvater und so, dann gehen die ganzen Kinder dahin. Also dadurch entstehen schon immer noch Fehlzeiten. Aber es hat sich deutlich verändert. Aber erst in der nächsten Generation. Wo ich mir denke, oh, das ist ein anderer Anspruch der Hilfe, zu sagen, du hast jetzt noch gar keine Chance. Du bist jetzt da, du gibst viele Impulse und schaust, ja. So, ich bin natürlich ein super Vorbild für viele, ja. Sag ich, ich kann auch, man kann immer was aus dem Leben machen, immer.
Das ist das eine, aber Sie haben eben auch diesen anderen Blickwinkel, dass Sinti und Roma andere Fertigkeiten besitzen als andere. Das kann in unserer Gesellschaft allerdings schwierig sein, aber Sie wollen ja weg von diesem Defizitdenken. Haben Sie da ein Beispiel dafür?
Eine Familie hatte, die waren Kasperl-Theaterspieler. Die haben allein über das ihr Leben unterhalten. Die haben keine öffentliche Hilfe gehabt. Problematisch ist es geworden, als der Mann verstorben ist und dann die Frau plötzlich allein war mit der Wohnung und dem Kind und dann diese Dinge nicht mehr ausüben konnte. Da ist es dann problematisch geworden, weil Kasperl-Theaterspieler kein erlernter Beruf ist. Und ich dann eben gesagt habe, ja, aber es ist ein Traditionsberuf, der dahin gehört. Genauso wie der Erzählkünstler, so der Märchen schreibt und Märchen erzählt. Das hat was mit den Traditionen zu tun. Die finde ich genauso würdig aufrechtzuerhalten wie ein Beruf. Und wir brauchen auch die Menschen, die in irgendwelchen Geschichten unsere Geschichte aufrechterhalten. Jetzt sind wir weg vom sozialen Fokus.
Ja,
so, genau. Sondern in dem Punkt, was entscheiden die Familien selbst? Was können Sie selbst entscheiden und was können Sie auch selbst schaffen und bewerkstelligen?
Und das ist eben auch die Herangehensweise, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, da komme ich jetzt nicht mehr weiter. Sie schauen, wo kommt er nicht mehr weiter und wie passt das in sein Leben rein und wo können Sie einen Weg aufzeigen? Also genau. Dieser Impulsgeber, wie Sie eben gesagt haben, das waren einige Einblicke in Ihre tägliche Arbeit. Aber Sie machen noch viel mehr. Unter anderem waren Sie einer der Menschen, die nach dem Amoklauf im OEZ in München gefordert haben, dass diese Tat auch als rassistische Tat eingestuft wird. Wieso, weshalb, warum? Darüber reden wir gleich hier bei Hauptsache Mensch. Eine Geschichte aus der jüngsten Vergangenheit, die nicht nur Alexander Diepold stark bewegt hat, sondern wohl alle Münchner, war der Amoklauf im Olympia-Einkaufszentrum. Da hieß es hinterher, der Täter sei gemobbt worden und habe deshalb diesen Amoklauf durchgezogen. Sie waren einer von denen, die ein Gegengutachten mit initiiert haben. Das besagte, die Tat war rassistisch motiviert oder auch rassistisch motiviert. Warum war Ihnen das so wichtig?
Also an dem 22.07.2016. ist dieser Amoklauf gewesen. Und bereits um 9:30 abends habe ich von dem ersten Sinto erfahren, der getötet worden ist. Über Sinti. Also das war so dieser Einstieg. Man sagt, ja, okay, einer von den Leuten hat mich gekannt. Ganz feiner Kerl. Und dann habe ich noch von einem weiteren erfahren. Und dann war klar, wir müssen was tun. Ich bin dann schon vom Zentralrat verständigt worden, was zu machen ist und ob ich Zugang zu den Familien habe, die da betroffen sind.
Ja? Genau, also die beiden, die gestorben sind, waren Jugendliche, die sie kannten.
Genau, und dann...
Und da war noch gar nicht klar, was die Motivation des Täters war.
Da war nur überhaupt nichts
noch klar. Noch gar nichts klar, war noch nicht mal klar, ob es ein Amoklauf ist.
Dann gab es also das Video, wo der Giuliano einen Helfer hatte, einen türkischen Helfer, der versucht hat, ihm die Wunden zuzuheben. Also das ist gefilmt worden. Und die Eltern sind durchgedreht, ja. Natürlich. Ja.
Natürlich, so. Wenn das Kind...
Und am gleichen Abend waren da noch mehrere Polizisten bei denen in der Wohnung. Und natürlich wird immer versucht, klarzulegen, gibt es in irgendeiner Form ein Verhältnis zwischen Täter und Opfer. Also sind die natürlich in das Zimmer von dem Giuliano reingegangen und haben da geschaut, ob es da irgendeine Beziehung dazu gibt. War unmöglich, diese Situation für die Eltern, nicht erträglich.
Glauben Sie, dass die Polizisten in einer anderen Familie anders agiert hätten?
Mein Gott, wo es um den Polizistenmord ging und die Frau da umgebracht worden ist, da ist man mit einem Seelsorger in die Familie gegangen und hat geschaut, wie kann man also hier mit dieser Todesgeschichte gut umgehen. Hier hat man jetzt mit lauter Menschen zu tun gehabt, die in irgendeiner Form Migrationshintergrund haben. Die Polizei weiß genauso wenig zu Sinti oder Roma wie zu anderen Ausländern auch. Ja, so. Und wir haben dann im Verein Bevor gesagt, wir machen das als Zentralstelle, Verein Bevor, weil der ja sich um Opfer überhaupt, die ja so Opfer einer rechtsextremen Tat geworden sind oder rassistisches Opfer und so weiter, und haben uns da besprochen und gesagt, naja, also allein, dass der Täter das also öffentlich gesagt hat und aussortiert hat, es geht nur um Ausländer, ihr nicht, nur die Ausländer und so weiter. Da brauche ich noch gar keine Sinti oder Roma drin haben. Allein schon das ist rassistisch motiviert. Und wir haben dann in dem Verein Bevor viele Treffen gehabt und haben gefragt, wie ist denn das möglich, wenn ein Täter solche Sachen sagt, dass man dann sagt, naja, das ist eine Mobbingtat. Und damit wieder ausblendet. Und wir hatten doch sowas schon mal, als dieser Oktoberfestanschlag war, ja, wo sie dann hinterher herausgestellt hat, das war auch eine rechtslastige Zelle. Dann beim NSU-Prozess auch sehr anders dargestellt worden. Mhm. Und jetzt haben wir diesen Amoklauf. Und der spricht davon, Ausländer müssen getötet werden und so weiter. Und haben natürlich alles mit unterstützt, die Angehörigen sehr dazu motiviert, in die Nebenklage zu gehen, weil man über die Nebenklage viel, viel mehr rausholen kann. Und so ist eigentlich erst das Ganze entstanden, dass dann Zug um Zug immer mehr rausgekommen ist, dass der Täter vorher gesagt hat, er kommt aus dem Iran. Das heißt, das sind die reinsten Menschen, also die reinarisch, ja, noch arischer als Hitler das war. Und er sagt, er verehrt Hitler deswegen, weil er wenigstens einer war, der auf diese Reinheit geachtet hat, ja, auf das arische Blut geachtet hat.
Also das sind alles Sachen, die jetzt im Prozess
rausgekommen sind. Und wir haben aber das eben angeregt und gesagt, bitte, das muss genauer überprüft werden. Ihr könnt es nicht so stehen lassen. Hier könnte ein rechtsextremes Gut da gewesen sein. Wir haben auch erfahren, dass er schwerste Mobbing-Erlebnisse hatte, ja, die ihn also wirklich posttraumatisch belastet haben und die ihn krank gemacht haben. Und er war natürlich von Rache geprägt und hat gesagt, die Menschen, die ihm das angetan haben, die sollen das zu spüren bekommen.
Und vor allem ist es dann auch an die Öffentlichkeit gekommen, durch dieses Gutachten, das Sie mit dem Verein oder dass der Verein in Auftrag gegeben hat, dass es nochmal anders beleuchtet worden ist. Denn vorher hatte man Mitleid mit dem Täter und es nicht als rechtsextreme Tat gesehen.
In dem Gespräch, diesem Gutachtergespräch, war dann schon die Frage gewesen, kann das nicht sein, dass wir hier tatsächlich mit einem Mobbingopfer zu tun haben, der trotzdem rechtsextrem denkt? Das ist doch die einfachste
Frage. Also Rechtsextreme werden nicht geboren, sondern...
Eben. Die Justiz hat dann was ganz Gutes gesagt, fand ich. Wir haben hier einen Präventionsgedanken drin. Der Präventionsgedanke für uns heißt, wenn wir hier Mobbingopfer haben, die so jung sind und es in Schulen passiert, dann ist unser Signal nach draußen, die Schulen müssen hier was unternehmen, damit also hier Menschen nicht gemobbt werden. Selbstverständlich hat die Politik die Möglichkeit, hier das als rechtsextremen oder als rassistischen Angriff zu werden. Das ist unabhängig von der Justiz. Und das fand ich im Prinzip okay, zu sagen, dass die Stadtpolitik auch die Möglichkeit hat, sich mit einer Haltung dazu zu gesellen. Und dann ist es halt so, dass wir den Bereich Mobbing haben und damit eine Signalwirkung für die Schule haben, speziell hier was zu unternehmen und gleichzeitig aber was im Bereich Rassismus zu unternehmen, gesellschaftlich.
Und so wird es dann zur Einschätzung, mit der die Opferfamilien vielleicht ein kleines bisschen besser weiterleben können, als wenn der Täter nur als Mobbingopfer dargestellt worden wäre. Mein heutiger Gast, Alexander Diepold, setzt sich für Sinti und Roma ein, wo er kann. Nicht nur mit seiner Organisation Madhouse, sondern auch politisch. Und er kümmert sich auch darum, dass die Geschichte nicht vergessen wird. Und da gibt es in dieser Woche einen denkwürdigen Tag. Am 8. März 1943 sind nämlich die ersten Sinti und Roma aus München in Konzentrationslager deportiert worden. Heuer soll es zum ersten Mal einen Gedenktag in München daran geben. Alexander Diepold organisiert ihn mit. Was ist da geplant?
Also der 8.3. war der Beginn der Deportation, der 13.3. war der Hauptdeportationstag der Münchner Sinti. Insgesamt waren es 153 Familien. Jetzt ist aber der 8.3. gleichzeitig der Weltfrauentag. Und wir haben dann eben gesagt, vielleicht ist es ein schöner Beginn, eine Vernissage zu machen mit Frauen, die aus unserer Minderheit aktiv in die Öffentlichkeit eingetreten sind, für Frauen oder für Rechte gekämpft haben, unsere Minderheit, oder die als starke Frauen gelten. Und wir haben 10 Porträts von Frauen aus Deutschland natürlich, aus München, aus Europa, die im Zeitzeugenbereich arbeiten oder die eben was Besonderes geschafft haben. Eine davon, eine ganz junge, heißt Mandy Kollmann. Ja, oder Berg, also ist die Schwester von einem der getöteten Jungen vom Amoklauf. Die hat in dem Jahr den Weltmeistertitel erreicht im Kickboxen mit 18.
Und das ist eine von vielen Veranstaltungen, die Sie jetzt in der Woche haben?
Genau, der 13.3. ist natürlich der große Veranstaltungstag. Am Vormittag eine Veranstaltung zur Verfolgung der Roma aus Europa.
Und mit Experten aus ganz Europa?
Mit Experten, die also hier sind, also Deutschland, Kosovo, Rumänien, Ex-Jugoslawien.
Einen großen Gottesdienst wird es auch geben, eine Namenslesung mit Oberbürgermeister Dieter Reiter. Es gibt insgesamt rund 10 Veranstaltungen und Sie sind mittendrin in dieser ganzen Organisation. Hätte Ihnen das einer vor 20 Jahren gesagt, was hätten Sie dem gesagt?
Das hätte ich nicht geglaubt, hätte ich selber nicht geglaubt. Ja. Ich bin ja selber so tief in der Materie drin, dadurch, dass ich einfach in einem Bereich arbeite, wo die Menschen aufgemacht haben jetzt.
So. Aber Sie sind nicht als Sinto aufgewachsen, aber identifizieren sich jetzt so stark mit dieser Minderheit, dass Sie für die Anerkennung kämpfen, dass Sie sich überall einbringen. Das hat doch nicht nur damit zu tun, dass Sie sich jetzt so sehr als Sinto definieren. Was treibt Sie noch an?
Ich bin natürlich geprägt von dieser einen Schwester, die in dem zweiten katholischen Waisenhaus war und letztes Jahr erst gestorben ist, mit 99 Jahren, die speziell Kinder betreuen wollte, die eigentlich Euthanasie-Kinder gewesen wären. Habe ich faktisch eine Woche vor ihrem Tod erfahren. Das prägt mich halt oder zieht in mich.
Und da haben Sie, ich glaube, viele Leben positiv verändern können mit dieser Einstellung.
Ja.
Okay. Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit allem, was Sie tun und danke für das schöne Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Und wenn Sie genau wissen wollen, was in dieser Woche alles los ist, dann schauen Sie doch mal ins Internet. Auf unserer Homepage finden Sie den Link zum Flyer mit allen Veranstaltungen zum Gedenktag. Dort finden Sie auch die ganze Sendung zum Nachhören, ebenso wie die erste Sendung mit Alexander Diepold, die vor ein paar Wochen lief, wo er von seinem eigenen Leben erzählt hat. Und alle unsere anderen Sendungen finden Sie dort natürlich auch zum Nachhören. Und zwar unter münchner-kirchenradio.de. Das war's nämlich für heute mit Hauptsache Mensch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Ihre Brigitte Strauß.